Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, in der Lesung des Evangeliums, der auch Predigttext ist, haben wir von der Versuchung Jesu durch den Teufel gehört. Wie wirkt diese Geschichte eigentlich auf Sie? Und was soll uns das heute sagen? Ihnen und mir. Eigentlich niemand bezweifelt, dass es das Böse in dieser Welt gibt. Krieg, Gewalt, Neid, Streitigkeiten, Ungerechtigkeiten und so ein politischer Mord wie jetzt an dem russischen Oppositionellen Nawalny weisen klar darauf hin, dass es das Böse in dieser Welt gibt. Und wir kennen auch Böses aus unserem eigenen Leben. Aber der Böse, der Teufel? In mittelalterlichen Bildern vom Teufel ist er dargestellt als rote Figur mit Hörnern, Schwanz, Dreizack und fiesem Grinsen. So sieht er bestimmt nicht aus. Auch nicht in der Bibel. Heute wird ja lieber von Engelchen und Teufelchen geredet, als vom Teufel als wieder göttlicher Macht. Der Teufel wird durch Verniedlichung lächerlich gemacht. Solche Verniedlichung passiert auch mit anderen christlichen Begriffen und Vorstellungen. Wie wird denn heute allgemein so geredet? Es ist eine Sünde, wenn ich zu viel Kuchen esse. Oder eine Frau, ein Mann sind eine Sünde wert, wenn es um den Ehebruch geht. Im Karneval wird immer noch dieses fürchterliche Lied von Willy Milovic gesungen. Wir sind doch alle kleine Sünderlein. Oder auch genauso, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Schokolade ist die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Sind wir als Christen von diesem Verständnis der Welt eigentlich so weit entfernt oder ergreift uns das nicht eigentlich auch? Ich glaube, sofern wir Christen von dieser Verniedlichung der Begriffe beeinflusst sind, müssen wir uns erst einmal wieder bemühen, die wahre Bedeutung dieser Begriffe im Sinne des Evangeliums neu zu entdecken. Ansonsten wird das Evangelium in seiner ganzen Schärfe und Klarheit verdunkelt und es wird seiner eigentlichen Wirkung beraubt. Wovor werden wir denn eigentlich von Jesus gerettet, wenn gar keine Gefahr besteht? Und wir lernen das ausschließlich aus der Heiligen Schrift. Und nach der biblischen Botschaft ist der Teufel sehr real. Eine geistige Macht gegen Gott und seinen Willen. Einige Skizzen von dem, was die Bibel so sagt. Der Teufel sündigt von Anfang an. Das heißt, von vornherein widersteht er dem Willen Gottes. Er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Er steht nicht in der Wahrheit. Er ist ein Mörder. Und die Bibel spricht vom Teufel auch in bildlicher Sprache. In der Geschichte vom Sündenfall im 1. Mose 3 als der alten Schlange, in der Offenbarung des Johannes als dem großen Drachen, in der Hiob-Geschichte und an anderer Stelle als Satan, als Ankläger und Widersacher und sonst vielfach als Teufel, dem Durcheinanderbringer. Er ist der Versucher. Er ist der Urheber allen Bösen, alles Bösen. Und das Böse sieht ja bekanntlich jedermann. Wegen des Bösen ist der Gottessohn Jesus dazu gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstören will, wie es im Wochenspruch heißt. Und um uns Menschen, dich und mich, aus dem Einflussbereich dieser bösen Macht und der Sünde zu befreien. Das Böse bringt uns Menschen, jede und jeden von uns, immer und immer wieder in Versuchung, damit wir Gott und seiner Liebe nicht vertrauen sollen. Und immer wieder hat er Erfolg mit seinen Versuchungen, Anfechtungen oder Prüfungen unseres Glaubens. Ziel des Bösen ist es, unsere Gottlosigkeit, die Zerstörung unseres Zutrauens zu Gott und zu seinem guten Willen für uns. Er will uns trennen von Gott und will diesen Zustand der Sünde herstellen. Nicht nur die einzelnen kleinen Sünden unseres Fehlverhaltens, sondern die Störung des Verhältnisses. Ziel des Teufels ist möglichst unsere endgültige Lossagung von Gott. Und wäre er erfolgreich, verlören wir unsere Gemeinschaft mit Gott und seinem ganzen Segen. Das ewige Leben wäre uns genommen und das ist Verdammnis. Um sein Ziel zu erreichen, nutzt der Teufel alle Mittel und jeden Ansatzpunkt, den wir in unserem Leben bieten. Das können sein das Streben nach Macht und Stolz, das Streben nach Genuss, Neid und Geiz, Gier und nicht genug bekommen können, Wut und Bitterkeit, Faulheit, Begierde. Das waren übrigens die sogenannten sieben Todsünden, die die Kirchenväter mal zusammengestellt haben und auf die sich so alle anderen Sünden zurückführen lassen. Das Böse ist der Vater der Lüge und nutzt jede unserer Schwächen, um uns auf den falschen Pfad zu bringen. Bei Jesus ist es nicht anders als bei uns. Nach einem großen geistlichen Erleben, er ist vorher getauft worden, setzt die Versuchung ein. Und gerade nachdem er sich von Johannes im Jordan hatte taufen lassen, hatte er aus dem Himmel die Worte gehört: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich, Gott, wohlgefallen habe. Jesus, der es nicht nötig hatte, hatte sich in seiner Taufe in die Schicksalsgemeinschaft der Menschen gestellt, der sündigen Menschen, die umkehren mussten und dieses in der Taufe bekannten. Und in diese Schicksalsgemeinschaft, in die er sich in der Taufe gestellt hat, geht er weiter in die Versuchung. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht wurde. Der Gottessohn Jesus stellt sich als Menschensohn in alle Versuchungen von uns Menschen. Er nimmt auch darin das Schicksal der Versuchung auf sich. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Jesus fastet 40 Tage und Nächte. Ja, Jesus selbst fastet aus geistlichen Gründen, nicht um abzunehmen. Was wir Evangelischen verlernt haben aus falscher Angst vor Werkegerechtigkeit, das tut er. Er fastet aber auch nicht gesetzlich wie die Pharisäer, sondern er sucht im Verzicht die Nähe seines himmlischen Vaters. Und natürlich hat er jetzt Hunger. Und zuerst kommt die unverschämte Frage des Teufels nach seiner Gottessohnschaft, der seine Identität in Frage stellt. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, bist du wirklich Gottes Sohn? Und das kurz nachdem Jesus gehört hat aus dem Himmel: Dieses ist mein geliebter Sohn. Und dann kommt die Versuchung durch den Hunger. Nach dem Fasten, sicherlich hungrig, ist das der offensichtliche Schwachpunkt. Und wie antwortet Jesus? Mit einem Zitat aus dem Alten Testament, aus seiner Bibel, aus dem 5. Buch Mose. Er verweist auf das Wort Gottes und die Bedeutung für sein Leben und damit auf seinen himmlischen Vater. Das ist eine wichtige Strategie in der Versuchung. Bibelkenntnis, Bescheid wissen, was Gott will. Das Böse setzt seine Versuche fort. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, also nach Jerusalem, und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht aber auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Jetzt zitiert der Teufel die Heilige Schrift. Er kennt sich aus. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Heilige Schrift kennen. Und zwar nicht nur die Buchstaben, sondern auch ihren Sinn und ihre Bedeutung. Dazu brauchen wir die Erleuchtung des Heiligen Geistes. Und damit wir sie abgleichen können mit unserer Realität und unsere Realität geistlich verstehen können. Und der Heilige Geist gibt uns auch die Kraft zum Widerstehen. Und noch einmal setzt der Teufel mit der Frage nach Jesu Identität als Gottes Sohn an und fordert ihn dann zu einem Showakt auf, sich quasi von der Zinne des Tempels runter ins Kidron-Tal werfen zu lassen und dann lebendig wieder aufzutauchen. Das macht Laune. Aber es ist eine Aufforderung zum Stolz gegenüber Gott. Jesus aber hat echtes Verständnis des Wortes Gottes. Und Jesus lässt sich auf keine Versuchung ein. Denn er hätte damit seinem Vater die Ehre genommen und das erste Gebot verletzt. Davon können wir nur lernen. Und auch in einem dritten Versuch wird Jesus in Versuchung geführt. Wiederum führt ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Jesus als Sohn Gottes hat ein Recht auf die Herrschaft über das Universum und die ganze Schöpfung. Er geht aber aus Liebe zu uns im Gehorsam den Weg des Leidens und des Kreuzestodes und der Auferstehung, bevor er wieder in den Himmel als Gottes Sohn und Herrscher aufgenommen wird. Deshalb lässt er sich nicht darauf ein, diese vom Teufel vorgeschlagene Abkürzung seines schweren Weges zu gehen. Er lässt sich vom Teufel überhaupt nichts schenken. Denn das wäre ein unmöglicher Preis gewesen, nämlich die Anerkennung von Macht und Berechtigung des Teufels auf die Schöpfung Gottes. Und wiederum wäre es eine Beeinträchtigung von Gottes Ehre und eine Verletzung des ersten Gebots gewesen. Jesus macht keinen Fehler. Er bleibt ohne Sünde. Er lässt sich vom Teufel auch beim dritten Mal nicht in die Falle locken. Er bleibt ohne Sünde. Wie es auch in dem Hebräer-Text, den wir gehört haben, heißt: Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte leiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist wie wir, doch ohne Sünde. Dann ist Jesus erstmal frei von der Versuchung. Es kommen Engel und dienen ihm, ernähren ihn. Aber diese Wüstenversuchung war nicht das einzige Mal, dass Jesus versucht worden ist. Sein ganzes Leben ist davon begleitet. Er ist versucht worden auch durch Petrus, der ihn davon abhalten wollte, den Weg des Kreuzes zu gehen. Er ist versucht worden in den Auseinandersetzungen mit den Schriftgelehrten. Der Kampf, ob er den Weg zum Kreuz zu Ende geht, in Gethsemane, alles sind das Versuchungen. Und Jesus ist treu geblieben. Und damit ist er uns Vorbild und wir können von ihm lernen. Auch wir werden, wie Jesus auf Erden, immer wieder Versuchungen erleben. Das ist die Normalität unseres menschlichen Erdenlebens. Warum beten wir denn eigentlich im Vater unser und führe uns nicht in Versuchung? Damit der Teufel uns nicht durch Sünde endgültig von Gott lösen kann, sondern dass wir bei Gott die Erlösung suchen und finden. Wir sollten Gott um den Heiligen Geist und um ein reines Herz bitten, wie es auch in der Seligpreisung heißt, um Leidenschaft für Gott. Das positive Ziel unseres Lebens heißt, mit Gott zu leben. Es geht also nicht zuerst um Sündenvermeidung, aber es geht um Gott und die Gemeinschaft mit ihm und dass wir uns das nicht kaputt machen lassen. Unsere Rettung in der Versuchung ist immer wieder die Nähe von Jesus zu suchen, den Gottessohn zu suchen, der als sündloser Überwinder der Versuchung uns den Weg gewiesen hat. Er ist unsere Rettung. Und darin zeigt sich auch der Wochenspruch: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das ist unsere Hoffnung. Ja, er, Jesus, ist unsere Hoffnung. Denn am Ende der Geschichte dieser Welt steht der Sieg Jesu über das Böse und den Bösen. Am Kreuz hat Jesus dem Bösen die Macht genommen und in der Auferstehung den Samen für unser ewiges Leben gelegt. Und es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Und deshalb gehen wir innerlich in dieser Passionszeit auf sein Leiden und sein Kreuz zu, weil er stellvertretend für uns gestorben ist, um unsere Sünde zu sühnen und die Schuld am Kreuz zu begleichen. So hat er uns neues, ewiges Leben geschaffen. Danke, Herr Jesus Christus. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.